Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast, eure Komfortzone, eure Meditationsecke. Ich heiße Elmar und ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr die nächsten 45 Minuten mit uns verbringen wollt. Ihr wisst, in der Tiefe liegt die Kraft und macht euch bewusst, dass wir im Alltag viel zu viele Reize haben, mit denen wir überfrachtet werden, die auch euch vielleicht oder wahrscheinlich überfordern. Und jetzt versucht, eure Anspannung loszulassen. Ihr schafft das, weil auch der Robby da ist. Und auch der Robby ist von so vielen Reizen überflutet und von so vielen Reizen ausgesetzt. Robby, ich grüße dich.
Ich grüße dich.
Ich bin voll im Gleichgewicht heute. Ich bin total in der Balance.
Ich bin vor allem natürlich überflutet durch den Reiz, durch dich. Verstehst du? Jedes Mal, wenn ich dich hier sehe, das sind so Schmetterlinge im Bauch plötzlich. Ja. Es ist wieder Sonntag. Also wir nehmen ja meistens sonntags auf und wir reden wieder. Ich hatte erst so ein bisschen die Befürchtung, ja, es wird nicht viel zu reden geben, wir müssen ein bisschen was nachbesprechen und so weiter, aber es ist einiges passiert. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich dich frage, ganz großes Thema, nicht in der Darts-Welt, gleich mal harter Einstieg. Hast du den Anzeigenhauptmeister gesehen? Ich möchte nur ganz kurz deine Meinung zu ihm hören.
Den Anzeigenhauptmann habe ich nicht gesehen, nee.
Hast du nicht gesehen? Diesen 18-Jährigen, der in der ganzen Republik unterwegs ist und die Leute anzeigt, weil sie falsch geparkt haben.
Ach doch, davon habe ich gehört.
Ich habe das nicht weiter verfolgt.
Ich habe das kurz gelesen, irgendwo in der Überschrift, aber fand das jetzt gar nicht so interessant. Ja, aber dich begeistert er.
Begeistert ist ein bisschen das falsche Wort, würde ich sagen.
Fasziniert.
Auf der einen Seite, klar, es gibt Gesetze, an die muss man sich immer halten, aber ich finde halt, wenn jemand niemanden irgendwie beeinträchtigt oder schädigt, dann muss man doch nicht rumlaufen und alle anzeigen, weißt du, wie ich meine? Und er sagt halt, ja, das Gesetz ist auf meiner Seite und so sind die Regeln. Aber ich habe immer so das Gefühl, das wäre so ein Typ gewesen, der wahrscheinlich vor 75 Jahren gesagt hätte oder die Polizei angerufen hätte und gesagt hätte, guck mal, da oben im Dachgeschoss, da lebt Anne Frank, die versteckt sich da, weißt du? Das ist immer so das Geschmäckle dabei. Deswegen sehe ich das immer von zwei Seiten.
Und was mir da einfällt, apropos Anzeige, Weltmeisterschaft. Flo Hempel bei uns bei DAZN ja mit dabei. Wir gehen noch ein Happen essen. Ich parke irgendwo in Garching, parke ich das Auto gegenüber eines Restaurants und denke auch, hier behindere ich keinen, bin mir nicht ganz sicher, ist das privat, aber es sind 10 Parkplätze nebeneinander frei. Ich denke jetzt, wir sind eine halbe Stunde hier, mache ich doch kurz. Daraufhin bekomme ich 3 Wochen später eine Anzeige oder eine Aufforderung, ich soll Kohle zahlen, weil ich auf einem privaten Parkplatz geparkt hätte. Und was schätzt du, welchen Betrag ich überweisen soll?
Falsch geparkt. Privatfirmen sind, dann gehe ich mal von 60 oder 80 Euro aus.
125 Euro.
Oh ja, klar. Ja, aber ich glaube, da muss man nicht drauf reagieren oder so. Das ist ja so diese Abzockmasche da von diesen Supermarktparkplätzen. Ist mir auch schon passiert.
Ja, also
das ist fies. 125 Euro, hallo, also fürs Parken. Das ist ja ein bisschen heftig.
Und ich behindere keinen und es sind 10 Parkplätze frei.
Ja.
Wahnsinn.
125 Euro.
Ja. Du, die deutsche Nationalmannschaft hat gestern 2-0 gewonnen gegen Frankreich. Hast du es gesehen?
Also ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ich habe auch dieses 8-Sekunden-Tor gesehen.
Ja.
King Kroos ist wieder back. Hat wohl gesagt, hier wird jetzt Fußball gespielt und nicht mehr rumlamentiert. Jetzt wird mal hier ordentlich auf die Kacke gehauen. Ja, ich finde es gut. Toni Kroos, schon geil. Hat auch direkt wieder die Nummer 8 gekriegt.
Natürlich.
So wie sich das gehört, wenn der Platzhirsch wieder da ist. Er ist schon noch fit, also man muss schon sagen. Also der allein schon seine Anwesenheit, glaube ich, macht das ganze Ding nochmal ein bisschen runder. Und ich finde auch diese jungen Typen, die passen ganz gut zu den alten Hasen, Müller, Kroos und so, das sind so diese Veteranen und dann kommen diese jungen, heißen Spieler dazu. Ja, ich glaube, das macht wieder ein bisschen Spaß.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, bin auch
aber
gespannt.
Ansonsten habe ich nur mitbekommen, dass sie jetzt pinke Trikots haben für auswärts und Nike der Sponsor ist ab 2027. Also von dem her, das war ja das größere Thema.
Das kann, also nach 70 Jahren Adidas, ne? Das ist ja so die Nummer gewesen. Und klar, man kann natürlich irgendwann einen Vertrag beenden. Aber wie ich das verstanden habe, haben die Adidas gar nicht informiert darüber, dass sie jetzt plötzlich den Nike-Deal annehmen. Also ich muss doch zumindest zu meinem 70 Jahre langen Geschäftspartner hingehen und sagen, passt auf, wir haben jetzt jemanden da, der zahlt das Doppelte von euch. Das müssen wir annehmen, auch einfach aufgrund unserer Verbandsstruktur und dem Geld, das wir brauchen, um dann auch wirklich weiter investieren zu können. Wollt ihr da mitgehen? Ja oder nein? Du musst ihm doch zumindest die Möglichkeit geben, da mitzugehen, oder? Ja, so habe ich das zumindest verstanden.
Sehe ich auch so, und ich finde, ein bisschen Tradition sollte sein. Also alle Titel in Adidas-Trikots gewonnen, da kann man doch so ein bisschen mal dranbleiben, und es muss ja nicht sein, also wie gesagt. Und es ist nur wegen Kohle. Ich verstehe schon, sie können in Jugendarbeit investieren und in Frauenfußball und so weiter. Ist mir alles klar, aber ich glaube, da hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, als jetzt so einen Einschnitt zu machen.
Aber du redest halt über eine Viertelmilliarde, ne? Mehr oder weniger. Ja. Also das ist schon Geld, ne? Also ja, Wahnsinn. Ja. Das ist echt Naja, pass auf, ich habe gestern auch ein bisschen Nationalmannschaft geguckt, aber ich habe jetzt einen TV-Tipp für dich, für euch zu Hause. Fand gestern echt den Film auf Netflix cool, Die Schneegesellschaft. Hast du ihn gesehen?
Nee, Netflix habe ich, wahrscheinlich muss ich hier den Button tippen, Passwort vergessen, wenn ich da wieder reingehe.
Junger Vater, ich weiß, was du meinst.
Ja. Na? Liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Schneegesellschaft geht um den Flugzeugabsturz 1972 in Uruguay, also wahre Geschichte. Die wollen über die Anden nach Chile fliegen, geilen Urlaub machen. Das ist vor allem
Rugby.
Und Flugzeug stürzt ab. Und diese 40 Passagiere anfangs hängen mitten in den Bergen im Schnee, in Eiseskälte und haben halt eine unfassbare Zeit. Jetzt ohne hier zu spoilern, was mich echt berührt hat an dem Film, war der Zusammenhalt dieser 40 Menschen, die da im Flugzeug saßen, wie wertschätzend die für die anderen waren. Also das hat einen so berührt, wie die zusammengehalten haben und in welcher Art und Weise die miteinander umgegangen sind, in der allergrößten Not. Du hast immer das Gefühl gehabt, jetzt sterben sie, nächste Nacht sind sie weg, weil es wieder so eisekalt war, weil nochmal eine Schneelawine den Berg runtergebrettert ist. Und als der Film vorbei war, habe ich irgendwie gedacht, ey, das ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, dass du mit deinen Mitmenschen wertschätzend umgehst. Und ich hoffe wirklich, dass meine Kinder das auch mit in ihr Leben nehmen. Ich glaube, wenn du das machst, dass wenn du Menschen wertschätzt, wenn du respektvoll bist, dann tust du schon so viel Gutes, dann kann dein Leben nur gut werden. Jetzt übertreibe ich wahrscheinlich ein bisschen, aber ich bin von sowas ja wirklich überzeugt. Ne? So der Umgang miteinander, wie gehe ich mit Mitmenschen um? Und wenn ich mit ihnen gut umgehe, werden sie auch mit mir gut umgehen. Dann wird sich das Leben sowieso auf den Weg machen und dann wird das Leben sowieso gut werden. Hat mich sehr berührt. Also wer Zeit hat, dauert 2,5 Stunden, ist ein langer Film, aber ich finde den echt, echt cool gemacht, echt gut gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Die Geschichte ist schon spannend. Also wenn man die kennt, sowieso, es ist schon die Grenzen der Menschen, also auch charakterlich und körperlich, alles werden da so ein bisschen aufgezeigt. Ja.
Ja.
Und wie wird jeder zum Nachdenken so ein bisschen angeregt, was hätte ich in der Situation getan? Das finde ich immer ganz witzig, deswegen. Aber ich will auch nicht spoilern, aber.
Und vielleicht mal so eine Nebengeschichte. Die haben logischerweise nicht viel zu essen, weil die halt viele Tage da sind. Das meinst du gerade, ne? Und dann ist irgendwann die Frage, wenn wir überleben wollen, müssen wir die Toten essen. Machen wir das oder machen wir das nicht?
Ja.
Machst du das oder machst du es nicht? Kannst du das oder kannst du es nicht?
Ja, das ist die Frage dann, ja. Du meinst, und, du fragst mich jetzt gerade?
Nein, das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Man denkt ja, man könnte es nicht. Ne?
Das meine ich mit den Grenzen. Ja. Das geht dann an die Grenzen unserer Vorstellungskraft wahrscheinlich auch. Und ich glaube, wir können uns darüber gar keine Gedanken drüber machen, weil wir die Situation nicht kennen und nicht kannten. Und deswegen, und ich hoffe, dass niemand in die Situation kommt.
Sowieso nicht. Aber wie man das, und klar, das mussten die ja machen, sonst hätten sie ja nicht so lange überleben können, das ist ja ohne zu spoilern, wie man das mit Würde tun kann, weil man sich so viele Gedanken macht und irgendwann sich auch selber fragt, also wenn ich sterbe, ihr könnt meinen Körper essen. Weißt du, so, ne, diese Gespräche gibt es ja auch. Was mache ich jetzt? Ne? Das ist echt gut. Mich hat er berührt. So, ich fand es echt einen schönen Film.
Ja, wir kriegen jetzt die Kurve.
Entweder über die Women's Tour.
Wir können ja mal kurz die Players Championships nochmal aufrollen. Die waren ja Montag, Dienstag, die haben wir quasi verpasst.
Ja.
Da sind ja auch einige, da kannst du eine Weile davon zehren, zumindest was den Körper angeht.
Barney gewinnt das Turnier am Montag. Und wenn man seinen Aussagen glauben darf, ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für ihn, der ihm Mut macht, dass er jetzt nochmal Top 16 angreifen will, dass alles möglich ist. Und wir sind natürlich gespannt, ob Taten folgen werden.
Ach, ich meine, schießt sich jetzt World Matchplay rein.
Aber wenn du das jetzt so hörst von Barney, was sind deine Gedanken dazu? Was läuft so bei dir im Kopf ab?
Wir hatten es ja vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten besprochen, gerade das Thema, kann Barney nochmal so ein großes Ding gewinnen? Und wir waren uns ja einig, dass wir gesagt haben, er wird immer wieder Akzente setzen, ein Players Championship Turnier vielleicht mal gewinnen, Halbfinale bei einem Major, solche Sachen, ja, sehe ich auch, jederzeit kommen. Aber dass er jetzt nochmal Top 16, ich sag mal, mit so einem großen Run beim World Matchplay oder bei der WM sehe ich da überhaupt kein Ding, dass er mal plötzlich ein WM-Halbfinale erreicht. Da brauche ich jetzt nicht viel Vorstellungskraft. Aber Top 8 zum Beispiel, da sehe ich ihn nicht. Da sehe ich ihn einfach nicht mehr. Und das ist überhaupt nicht disrespektierlich gemeint.
Nein.
Ein großartiger Spieler, eine großartige Karriere. Aber ich glaube, dieses Feuer, was er hatte vor 15, 20 Jahren, das kannst du nicht einfach nochmal anzünden. Das ist nicht das Gleiche. Und Barney ist älter geworden. Er kämpft mit körperlichen Problemen, mit gedanklichen Problemen, glaube ich auch. Er hat eine Scheidung hinter sich, die teuer war. Er hat selber gesagt, dieser Dartshop, den er da eröffnet hat, musste schließen aus finanziellen Gründen und so weiter. Den belastet, glaube ich, auch viel, viel mehr, als es vor 20 Jahren getan hat.
Ja.
Viel, viel mehr.
Und er kann nur froh sein, dass er diese Lego-Sammlung in seiner Garage hat, die ihm am Ende wahrscheinlich finanziell helfen wird. Wenn wir jetzt mal Gary Anderson nehmen. Gary Anderson würde das, glaube ich, so niemals sagen. Und ich habe bei Gary Anderson viel mehr das Gefühl, dass der vielleicht sogar nochmal Top 10 sein könnte.
Ja.
Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube das Barney nicht wirklich. Er sagt das zwar, na klar, wäre das ein Traum für ihn, ne? Wäre das super. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass er innerlich davon überzeugt ist, das schaffen zu können. Das habe ich sofort gedacht. Als ich diese Aussagen gelesen habe, habe ich gedacht, Barney, wenn es echt wolltest, dann würdest du es nicht erzählen, dann würdest du machen.
Ich glaube, dass, also gerade im Vergleich Barney Anderson, dass der große Unterschied ist, dass Gary einfach aufgeräumter ist, im Kopf, im Leben, dass da Dinge ganz anders laufen. Er kann sich viel, viel mehr konzentrieren darauf, dass er diese 100er Averages wirft als Barney. Barney beschäftigt sich teilweise mit Dingen, die nicht wichtig sind, glaube ich. Und deswegen, ja, ist auch viel unterwegs. Exhibitions, verstehe ich ja alles. Das ist alles ein finanzieller Background. Auch diese Geschichte mit, er hat jetzt nochmal geheiratet, Julia, diese Hochzeit auf Zypern war es, glaube ich, und so weiter. Das sind alles Dinge, die hast du halt bei Gary nicht. Gary ist anders. Und deswegen glaube ich auch, dass Gary eher der Kandidat ist, der vielleicht mit leisen Sohlen wieder Richtung Top 10 marschiert.
Ja. Ich fand das gestern so lustig. Ich war gestern auf dem Jugendturnier in Dachau. Und ich werde natürlich auch auf dem Podcast da angesprochen. Und ich musste so lachen, dass dann kam ein, wie alt ist der, 16, 17-Jähriger irgendwie zu mir, der gerade auch so ein bisschen in der Krise steckte, der natürlich auch von uns im TV-Kommentar oder auch im Podcast immer wieder hört, wie wichtig es ist, ja auch privat in der Balance zu sein. Und er sagte auch jetzt, er hat das Gefühl, er kommt jetzt raus, weil es privat auch echt gut bei ihm jetzt läuft. Also das war offenbar auf eine Freundin oder was bezogen. Da musste ich auch so lachen, was die Jungs, wie genau die zuhören und was die aufschnappen und wie sie dann an Bord sind. Und auch das war so witzig bei dem Turnier gestern. Sie machen die Zicken der Profis. Sie gucken sich genau ab, wie die Profis sich verhalten. Wenn es nicht gut läuft, dann bleiben sie vor dem Board stehen, bevor sie die Darts rausziehen. Sie stellen sich einen Meter dahin. dahinter und stehen mal eine Minute da und machen nichts. Und also es ist echt, das ist wirklich zum Schreien. Aber da siehst du genau, so machen es die Profis. Das ist das Spiegelbild der Profitour, erkennst du im Jugendbereich, wie die sich verhalten, die ja auch gut zocken, ne? Die so 60er, 70er Average spielen und die gut unterwegs sind.
Ist, glaube ich, wie im Leben, die Kinder sind ja oft die Spiegelbilder ihrer Eltern. Und im Sport wahrscheinlich sind die großen Stars auch die Spiegelbilder der jungen Spieler. Jeder will die Schuhe von Cristiano haben. Jeder will diesen Raw haben von Gervin Price als Starter und so weiter. Die Coolness von Michael van Gerven, die Abgezocktheit eines Littlers, das guckt man sich alles ab und ist begeistert davon. Und das
aber auch die Schwalben der Profis werden imitiert. auch das wird mitgenommen und aufgenommen, als müsste das sein bei einem guten Spieler. Also nicht nur die positiven Dinge, ne, logischerweise.
Ja, seid mehr wie sie dann, nicht so wie Neymar. So nur,
also ja, in der ganz genau. Ja, ganz genau. So, wir haben von Barney gerade gesprochen. Barney hat sich beschwert. Er hat eine ganz schöne Krawatte in Richtung Luke Littler. Hast du mitbekommen?
Habe ich gelesen, ja, also die Übersetzung.
Also Situation ist die, Barney gratuliert Luke Littler zu seinem ersten European Tour Erfolg. Ich glaube, das war zur European Tour. Vize. Und kriegt keine Antwort von Luke Littler. Ja. Und am Ende hat er irgendwie gesagt, so nach dem Motto, the dude is on his phone all day, fuck off. Sagt er, 54, wie alt ist Barney? 54, ne? Der 54, oder ist er sogar älter? Oder 56.
Ja, er muss ihn auch noch angesprochen haben auf einem Turnier und dann hat er mal kurz die Ohrstöpsel, die Bluetooth-Kopfhörer rausgeholt, nur das Nötigste wohl gesagt und dann war das Gespräch auch schon zu Ende. Dann kam auch die Ansage, ja, wenn du mir bei WhatsApp geschrieben hast, das habe ich nicht so richtig. Dann hat er ihm eine Textmessage geschickt, also hier über das Apfelphone. Da hat er wohl auch nicht geantwortet und so weiter und dann hat halt Barney wohl auch gesagt, wenn ich wieder was für den tun soll, was er wohl anscheinend gemacht hat in der Vergangenheit, dann passe ich dann das nächste Mal. Sind ja beim gleichen Ausrüster, kann ja sein, dass es da irgendwelche Events gibt oder Aktionen, die man da zusammen macht, aber ich finde das schon lustig von Barney auch. Der Zusammenhang ist ja, wenn Littler sagt, dass Barney eine Inspiration für ihn ist und sein Vorbild, dann erwartet man ja schon, dass man mit seinem Vorbild anders redet.
Wir kennen das Video, als er 7 oder was war und Barney imitiert. Ne? Das ist ja viral gegangen während der Weltmeisterschaft.
Genau.
Ne?
Ja. Ja.
Aber pass auf, ich hatte zwei Gedanken. Zum einen hat es mich an die damalige Zeit Taylor und MVG erinnert. Taylor hat sehr, sehr häufig mehr Respekt eingefordert von MVG. Und ich habe im Nachhinein immer gedacht, Van Gerven hat es genau richtig gemacht. Du kannst den Stars nicht so viel Respekt zollen, weil du sie ja im Endeffekt auch schlagen willst. Du musst auch ein bisschen anecken, du musst auch ein bisschen dagegenhalten und kannst nicht nur auf die Knie fallen und sie anbeten. Dann schlägst du sie nicht. Dann ist es mehr so in die Richtung Adrian Lewis, Phil Taylor. Weißt du, da hatte Lewis viel mehr Probleme.
Zu viel Respekt.
Ne? Ja. Zu viel Respekt. Und den konnte er irgendwie nicht schlagen, weil das diese Konstellation war, wie sie halt war. Und Luke Littler, also ich fände es auch höflich, wenn er ihm antworten würde. Ne, versteh mich nicht falsch, das ist schon klar.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, er fällt nicht auf die Knie. Er behandelt ihn halt wie vielleicht jeden anderen Profikollegen. Und das mag jetzt der eine gut finden, der andere nicht so gut. Ich glaube, du darfst nicht zu viel Respekt vor den Namen haben, die du aus dem Fernsehen kennst. Ich meine, gerade Luke Littler, der ist jetzt 17. Weißt du, der hat die letzten 5 Jahre, 6, 7 Jahre Fernsehen geguckt. Die kennt die alle nur aus dem Fernsehen. Du kannst ja jetzt nicht immer nur da stehen und sagen, ich bete dich an und vielen Dank und schreib. Dann schreibt der nur noch Nachrichten übrigens.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Solltest
ne?
du nicht machen, ja.
Ich glaube, ich auch.
Vielleicht so eine, aber es gibt ja auch andere Beispiele zwischen Kobe Bryant und Michael Jordan, die sich ja zum Ende von Michael Jordans Karriere noch begegnet sind auf dem Feld. Das war ein harter Fight, das war auch wirklich mit Ellenbogen im wahrsten Sinne des Wortes, mit Gemeinheiten, mit allem, was dazugehört. Aber trotzdem gute Gespräche anscheinend, mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens textet Kobe Bryant Michael Jordan an und fragt ihn um seinen Rat. Also das ist, es geht ja auch anders und deswegen glaube ich auch, Raymond sollte da gar nicht so viel Beachtung reinstürzen. Was, ich meine, Luke Littler, du hast ja gesagt, er ist 17. Das ist die Gen Z. Das ist was ganz anderes, als Barney kennt. Und deswegen, ja, und aber ich habe dich ja schon mal gefragt. Ich wäre ja gespannt drauf, mit wem bandelt denn Luke Littler an auf der Tour? Mit wem sitzt er da vielleicht am Tisch? Mit wem sind da die Gespräche? Mit wem sind da die Nachbesprechungen quasi, wenn er mal ein Match verloren hat? Da suchst du ja immer so ein so eine Art Gesprächspartner und willst das Ganze nochmal verarbeiten und dort dein Frust so ein bisschen rauslassen. Ich glaube, dass bei Littler da gar keiner großartig ist. Das ist das Management wahrscheinlich und ihm sind wahrscheinlich diese TikTok- und YouTube-Stars wichtiger im Privatleben als die Mitspieler.
Robby, ich kenne das aus der Tennistour, gerade so 90er Jahre, und da war ich ja oft auch dann wirklich in so Players Lounges mit dabei. Und 90er Jahre, ne, ihr wisst, das ist eine Zeitreise, ja, die wir gerade eingehen. Aber glaubt mir, diese ganzen Agassiz, Sampras, Monica Seles, die haben sich mit niemandem unterhalten. Die haben immer gewusst, das ist mein Ding, und wenn auch wenn ich gut spiele, haue ich sie sowieso alle weg. Ich bin die Beste oder ich bin der Beste. Ja. Und so tickt Luke Littler am Ende ja auch. Sonst könnte der niemals so spielen, wie der spielt in der Premier League. Sonst könnte der niemals solche Auftritte haben. Das ist halt immer dieser schmale Grat, wo du denkst, jetzt ist er überheblich und ist wahnsinnig. Ne? Und er kriegt die Kurve und er spielt's unfassbar gut. Und er braucht dieses Selbstverständnis, um dann auch unter Druck so gut spielen zu können, um Pressure zu haben. Und du hast 36 Resten, dann spielst du 16 Doppel-10. Das musst du erstmal alles machen. So, weißt du, das musst du erstmal bringen. Was bringst du
sonst? Ich glaube, er sieht sich selber als den besten Spieler der Welt. Ganz klar. Und dass er der Beste ist. Hast du gesehen, wie jähzornig der am Donnerstag bei der Premier League war, als er nicht getroffen hat? Das war richtig Wut. Das war ja richtig, wie er die Darts da rauszieht. Das hat ihn richtig gefuchst und geärgert.
Ich habe Donnerstag mit dir zusammen kommentiert. Ich war der andere. Ja. Wir haben es zusammen gesehen, Robby.
Stimmt. Ja. Du hast es gesehen, ja.
Ja, ich war da.
Ich hab noch gedacht, wer redet denn da die ganze Zeit dazwischen?
so ein Schwachsinn.
Nee, war gut. Mr. Brightside ist mir noch in Erinnerung. Scheint in Irland auch gut anzukommen. Nein, aber lass uns kurz die Players' Championships abschließen. Das war ja Chizzy Revival am zweiten Tag. Genau. Oder willst du noch über die Deutschen reden?
Nein, ich wollte gerade Chizzy auch ansprechen. Chizzy, ja, genau. Der witzigerweise irgendwie gar nicht vorgehabt hat, nach Hildesheim zu fahren, der dann irgendwie sagt, komm, ich fahr doch hin und der gewinnt es. Auch übrigens etwas, das kommt immer wieder genauso vor. Du willst erst absagen, denkst, komm, ich fahre halt doch hin. Hast dann oft noch so ein erstes Match, dass du so ein bisschen glücklich überstehst und auf einmal geht die Reise los und gewinnst das Turnier.
Ja. Vor allem, schau dir mal an, was Chizzy bisher in der Saison gespielt hat. Da war nichts dabei, was darauf hingewiesen hätte, dass er jetzt ein Players Championship Turnier plötzlich gewinnt. Und der Finalist heißt Dirk van Dijvenbode. Das hat mich eigentlich schon fast mehr geschockt.
Und der sagt auch jetzt, ne, er hat die Krise überwunden, er gewinnt wieder Matches, es fühlt sich gut an. Der hat auch echt eine ganz schöne Durststrecke hinter sich. Ist ja so ein bisschen, finde ich, auch typisch für seine gesamte Karriere. Die begann ja nicht erst vor 3-4 Jahren, als er plötzlich den Erfolg hatte. Die begann ja als das Megatalent, das von Unicorn sofort einen dicken Vertrag bekommen hat. Ne?
Genau.
Das ist so ein bisschen die Geschichte von Obergenius und von Dijvenbode. Also ich glaube auch, dass der es hinbekommt. Und dann gab es die Aufgabe von Gary Anderson gegen Martin Schindler. Das haben wir im Darts wirklich sehr, sehr selten. Gab es schon mal bei der Weltmeisterschaft. Ich erinnere mich, das war das Dennis Ovens damals gegen hilf mir auf die Sprünge.
Der aufgegeben hat. Gegen Kevin Münch.
Gegen Kevin Münch war es. Du hast genau recht.
Ja.
Also Gary Anderson gibt beim Stande von 3-3 wegen Schulterproblemen auf, bespricht das, glaube ich, ganz kurz, logischerweise mit dem Schiedsrichter, mit dem Offiziellen, sagt, geht nicht mehr, gibt die Hand und dann hast du verloren, wie in jeder anderen Sportart natürlich auch. Ich habe jetzt auch nochmal heute Morgen ein bisschen im Internet gesurft, ich finde keine Info, wie schlimm es ist, ob das jetzt wirklich was Ernstes ist oder einfach, vielleicht hat er einfach Schmerzen gehabt und keinen Bock mehr gehabt.
Könnte sein, dass es einfach so Überlastung auch so ein bisschen war, hat viel gespielt, war gut unterwegs, viele Matches natürlich auch gespielt auf der Pro Tour. Vielleicht auch die Notbremse gezogen, dass er gesagt hat, bevor es jetzt noch schlimmer wird und ich hier noch was kaputt mache, höre ich jetzt einfach auf. Es ist gut, es ist Deutschland, mein Flug geht in 2 Stunden. Wir machen jetzt Pause. Also ich traue ihm ja alles zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Flieger um 15.45 Uhr abgehoben wäre. Und dass er sich sagt, ja, wenn ich ihn jetzt noch erwischen will, dann muss die Schulter, nein, keine, ich will ihm da überhaupt nichts,
aber du hast alles
zusammengespielt haben, ja.
Ich meine, der hat am Tag vorher Halbfinale erreicht, der hat also auch ordentlich Punkte eingefahren, weißt du, das könnte alles sein, aber ja.
Dass er sich vielleicht gedacht hat, bevor ich hier was kaputt mache und für nichts und wieder nichts hier mich abquäle und im nächsten Spiel dann verliere, weil es eben zwickt, dann mache ich jetzt hier Schluss. Und vielleicht hat er es auch abhängig davon gemacht, ja, okay, Martin, den mag ich sowieso, ist okay, also dem
Ja, oder auch die Sorge, wenn ich weiter spiele, wird es vielleicht auch schlimmer. Ne? Und der Turnierplan ist so eng, ja, genau. du willst nicht zu lange ausfallen, logischerweise.
Das meine ich, ja. Wegen 1.000, vielleicht auch sich gedacht, wegen 750 oder 1.000 Pfund riskiere ich jetzt nicht 3 Monate pro Tour irgendwie. Jetzt die European Tour kommt jetzt richtig in Fahrt. Wir haben jetzt München am Osterwochenende und so weiter. Da will er sicher auch natürlich gut dabei sein, eventuell vielleicht auch noch ein paar Exhibitions vorher eingeplant in Deutschland, könnte ich mir gut vorstellen, ist ja ein langes Wochenende dann und von dem her glaube ich, es war die richtige Entscheidung und war auch mal wieder gut, Martin kommt in den Viertelfinale, tut ihm richtig gut, nach all diesen schweren letzten Wochen, die Ergebnisse blieben ein bisschen aus, rausgerutscht aus den Top 16 der Pro Tour, nicht auf einem World Matchplay Platz bisher, das hat er Martin auch gut getan.
Ja, sehr gut.
Von dem her, es ist gut. Bestes Ergebnis eines Deutschen an diesem Wochenende, Viertelfinale Martin Schindler.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja.
Ansonsten gab es ja nicht viel zu berichten aus deutscher Sicht.
Nee. Wir haben Women's Tour, ne? Silke, genau. Wird sie eigentlich Love, wird nicht Lowy, wird Love ausgesprochen. Ich weiß es gar nicht.
Ich denke schon.
Die ist ja echt eine große Nummer, gerade auch beim DDV. Und kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
Ja.
War die einzige Starterin bei der Women's Tour an diesem ersten Wochenende. Wir haben natürlich noch die Premier League von Dublin.
Ja.
Ich fand es einen coolen Abend. Ich finde Dublin eine der besten Abende in dieser gesamten Premier League Saison, weil das eine geile Arena ist, diese Three Arena von Dublin, die ehemalige O2 Arena mit 9000 Zuschauern, die es jetzt auch an diesem Donnerstag waren und den Gesängen und irgendwann gehen die immer wieder steil. Sie hatten leider nicht ihre irischen Volksgesänge, die normalerweise irgendwann kommen, ne, wo sie alle in den Armen sich liegen und dann loslegen. Das war nicht mit dabei. Humphreys mit seinem Triple mit seinem dritten Sieg spielt es überragend, muss man ganz einfach so sagen, mit einer unglaublichen Konstanz, spielt dreimal letztlich über 105 oder einmal 104,87 oder was. Das ist schon eine Konstanz, wie wir sie selten erlebt haben in der Premier League. So erinnert so an das so wirklich die allerbeste Zeit von Van Gerwen, ne? 2016
oder
so.
Taylor. Ja, aber man kann es nicht vergleichen, weil es ja immer nur ein Match am Abend war,
genau.
Anderer Modus. Das ist jetzt schon mal, ob Taylor diese Dominanz gehabt hätte bei 3 Matches an einem Abend, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich schon, aber es ist schon seit 3 Wochen die Humphreys League und nicht mehr die Premier League. Und ich denke immer auch mal, dass er in der kommenden Woche, ich sehe da jetzt keinen Grund darin, dass er nicht diese 4 Abende hintereinander dann gewinnt. Also der Rekord wird fallen, denke ich mal, jetzt durch Humphreys. Also der so souverän und er spielt ja auch ein 104er Average und das sieht aus, als ob er da, keine Ahnung, sich ein bisschen aufwärmt. Das sieht aus wie die neuen Practice Darts vor dem Match.
Das ist so wie früher bei Taylor, Robby. Da hast du gedacht, er spielt nicht so gut. Dann hast du auf den Average geguckt und hast gedacht, what, 103?
Fühlt sich das
an wie 94 oder irgendwie sowas. Ja, ne?
Ja.
Und da war der trotzdem so wahnsinnig hoch im Average.
Ich mache mir langsam Sorgen bei Humphreys mit diesem Aberglauben. Diese Darts, die er ja partout nicht wechseln will, da bei der WM, weißt du noch, als er die Flights mal kurz gewechselt hatte vor dem Spiel und mitten im Spiel macht er wieder seine grünen Flights drauf. Wo dann plötzlich auch irgendwas im Kopf war und dieses Shirt.
Lass ihm doch sein Shirt.
Ja, aber ich glaube, dass das so eine ähnliche Geschichte ist wie mit den Darts. Er wird das Shirt auch nicht wechseln. Und ich glaube auch, wenn der einmal ein anderes Shirt anhat, dann wird er die Woche drauf wieder das andere Shirt, also das alte Shirt anziehen. Ich glaube, der ist wirklich festgefahren in Ritualen, glaube ich.
Van Gerwen spielt ja auch schlecht, seitdem er das neue Shirt hat. Ne? Hat mich jetzt auch ein Van Gerwen-Fan noch angeschrieben. Wir wissen bei dem ja auch, was hat er sich schwer getan mit dem Wechseln seiner Darts.
Ja.
Ist vielleicht eine ähnliche Nummer. Vielleicht verbinden wir Van Gerwen nicht so unbedingt mit Ritualen. Auf der anderen Seite, er war einer der Ersten, der sich Socken hochgezogen hat, der mit Mentalcoaches offenbar gearbeitet hat, weil er wusste, dass das wichtig für ihn ist. Und mit Van Gerwen ist gerade irgendetwas.
Ja, ja.
Van Gerwen ist, warum auch immer, und das war ja nicht zu erkennen, nach seinen 3 Tagessiegen auch nacheinander, der ist plötzlich aus dem Tritt. Keine Ahnung warum.
Also, ja, Wayne Mardle hat es als beunruhigend, glaube ich.
Bezeichnet, ja.
Bezeichnet. So langsam muss ich auch sagen. Es ist schon so ein bisschen komisch. Ich meine, es war ein gutes Match gegen Gervin Price jetzt am Donnerstag, aber halt auch nicht wirklich Michael Van Gerwen-like. Spielt 99er Average, Gervin Price spielt 102,96. Ja, aber das ist auch für Van Gerwen eigentlich zu schlagen. Und vor allem wieder ein schlechter Decider von Michael Van Gerwen.
Ja.
Matchstarts hatten beide, zumindest einen. Weiß ich, aber trotzdem, diese Decider sind ja eigentlich genau sein Terrain. Das ist seine Arena eigentlich. Aber freut mich natürlich auch für Gervin Price, dass der auch mal wieder so einen kleinen Erfolg hatte.
Ich meine, das hattest du ja auch, das fand ich cool von dir. Du hattest es angekündigt, dass das ein verbissener, ein ehrgeiziger Price jetzt sein wird. Und das war er auch. Er hat echt gefightet und gekämpft. Van der Voort hat jetzt auch nochmal gesagt, dieser Price braucht irgendeinen Mentor an seiner Seite, der ihm echt mal in den Arsch tritt. Der hat so das Gefühl, der ist zu lax im Training, der macht zu wenig, der muss nochmal so ein bisschen geführt werden. Also jetzt auch so, reiß dich zusammen und spiel dein Spiel. Das kriegt er gerade nicht so hin. Ich erkenne so seine, ich habe so das Gefühl, das haben wir immer wieder bei emotionalen Spielern erlebt, so allen voran bei einem Kim Heibrichs, der oft ins Wanken kam. Wie emotional bin ich eigentlich jetzt? Was tut mir gut und was tut mir nicht mehr gut? Und ich glaube, Price müsste emotionaler sein. Ich vermisse das. Ich glaube, der hat sich unheimlich oft über die Emotionen in das Match reingeholt. Vielleicht hat er das auch geübt. Das war ja so anfangs ganz extrem bei ihm. Das nimmt ja eigentlich immer mehr ab, kann man fast sagen. Jetzt ist er zwischendurch mal emotional, aber so, wie das irgendwie alle machen. Vielleicht, weil es auf der Proto ja auch nicht so ausleben kannst wie auf einer TV-Bühne. Vielleicht ist es jetzt so Teil der Entwicklung auch und Teil dessen, dass er so viele Matches auch ohne Emotion spielen muss, dass er das jetzt aus seiner Sicht besser hinbekommt. Ich glaube, es tut ihm nicht so gut. Ich glaube, der könnte aggressiver, der könnte giftiger sein.
Bei den Bühnenmatches zumindest, meinst du? Also, dass er da wieder so ein bisschen den Price raushängen lässt. Ja, aber das kannst du aber auch nicht künstlich erzeugen. Entweder du spürst es, es war ja ein natürliches Ding bei ihm. Er hat ja auch oft versucht, ruhig zu bleiben, aber irgendwann konnte er nicht mehr. Irgendwann ist er dann komplett aus der Haut gefahren und musste mal kurz rauslassen. Und genauso glaube ich auch nicht, dass du dieses Gefühl künstlich erzeugen kannst, dass du sagen kannst, so, jetzt will ich mal richtig aggressiv werden. Das muss einfach kommen mit dem Spiel. Und das war so ein Spiel. Das hat er auch vorher schon gespürt, da hat es gekribbelt. Das kribbelt einfach gegen Van Gerwen und in so einer Situation.
Robby, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dir dessen bewusst bist und mit dieser Einstellung das Match reingehst, dir vorher auch sagst, heute mache ich es bewusst emotionaler, das kannst du schon steuern.
Ja.
Also du kannst, das weißt du selbst, du kannst schon reingehen und sagen, komm, in der Partie, jetzt ich gebe einfach mehr Gas, ich feiere meine guten Momente lauter und mach sie größer, als ich das vielleicht jetzt die letzten 2 Partien getan habe. Das kann er schon regeln. Also
ich habe selber Bilder im Kopf erzeugt, die mich in gewisse Stimmungen bringen sollten. Wenn ich ruhig sein wollte, habe ich das Bild gehabt. Wenn ich gemerkt habe, ich habe zu wenig Adrenalin, zu wenig Nervosität im Körper, dann habe ich mir einfach was anderes vorgestellt, um das wieder herzustellen. Das ist mir schon klar. Aber ob gerade Price, der ja keinen so einen Mentor hat, das auch weiß und das auch nutzen kann, da bin ich mir auch nicht sicher. Also Van der Voort ist ja einer, der sagt schon geradeaus, was er denkt. Und Price, ich weiß gar nicht, hat er jetzt ein Management? Ich glaube immer noch nicht, oder?
Seine Frau
macht
halt,
das immer noch. Ja. Vielleicht war das auch mal der erste Punkt, wo man sagt, okay, dann löse ich wenigstens das in Anführungszeichen Problem und mache mich da ein bisschen freier.
Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es irgendwann in, keine Ahnung, 15 Jahren, vielleicht auch schon früher, Trainer an der Seite von Profispielern geben wird. Ja. Ob das Mentalcoaches sind, ob es dann vielleicht der Manager ist, der aber auch natürlich im Thema ist, der ihn da gut leiten kann. Ich glaube auch, dass du jemanden an deiner Seite brauchst, der dich so ein bisschen lenkt, der dir von außen sagt, pass auf, das ist nicht so, wie du es empfindest. Du guckst dir vielleicht auch nochmal an. Komm her, ich habe ein Video. Guck dir das Match jetzt nochmal an. Siehst du, du bist gar nicht so emotional oder du hast diese Situation schlecht verkraftet, hast du es mitbekommen, so, ne? Mach's dir bewusst.
Ich glaube, diese Typen werden bei der WM im Ali Pelli schon in den Pausen hinten warten.
Ja.
und auch wichtig sein für die Spieler, dass sie dann zurückkommen und vielleicht mit demjenigen dann sagen, hey, hab ich wieder 3 Darts verpasst, scheiße, den Satz darf er nie gewinnen und so weiter. Und dass dann der Betreuer, der Mentalcoach oder der Trainer einschreitet und sagt, ja, aber du hast dich da hingespielt, spiel jetzt einfach so weiter.
Ja.
Irgendwann triffst du das Ding und vergiss dieses Ding, es geht weiter, das Match geht weiter und so. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge dann und
ja,
die oder, werden oder, auf die Typen warten.
Oder du bist zu schnell, du nimmst das Tempo von Ricky Evans zu sehr an, nimm das Tempo raus, achte darauf, nimm dir die Zeit. Das tut deinem Spiel nicht gut. Ne? So schnell bist du sonst nie.
Ja, oder lass jetzt endlich die Finger von der Doppel 16, das funktioniert heute nicht, oder deine Doppel 14 oder irgendwas, geh wieder auf Tops, da wirst du, hol dir da wieder die Kraft zurück und so weiter. Ich glaube, das wird so sein, dass diese Pausen eigentlich wie beim Boxen so ein bisschen, wenn du in der Ringecke sitzt, dass du mal kurz ein paar Anweisungen kriegst und dann läuft das wieder.
Du musst halt als Spieler dermaßen davon überzeugt sein, dass du ja auch bereit bist, ein paar Pfund in die Hand zu nehmen. Du musst ja diesen Trainer zahlen. Also ne, wenn wir mal im Tennis sind, da kriegen die Trainer die Woche 3.000 Dollar oder was, so um den Dreh. Wird jetzt im Darts vielleicht ein bisschen anders sein.
Nur 3.000?
Die Woche.
Was? Echt?
Was?
Du willst mir erzählen.
Jetzt nicht Ivan Lendl oder was, aber dieser normale, der Coach. Du bist
Boris Becker, Goran Ivanišević, Ivan Lendl, die werden doch nicht für 3.000 die Woche und ein Tennis pro.
Klar.
Ja, okay.
Aber du bist
die normalen Trainer.
Du bist die Nummer 50 der Welt und hast einen Coach an der Seite, der mit dir reist.
Okay.
Du zahlst ihm ja auch noch die Reisekosten, das Hotel kommt ja alles mit dazu.
Ja, ja.
Und Essen und alles. Ne?
Ja. Ja, okay.
Aber das musst du dir erstmal leisten können, oder du musst sagen, das ist mir wichtig, diesen Schwerpunkt setze ich tatsächlich jetzt. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich einen guten Nachwuchsspieler hätte, der auf die Tour geht, ich würde versuchen, Paul Nicholson mit dem reisen zu lassen. So, zum Beispiel. Den ich für oder Robbie Marjanovic. Wenn du die Zeit hast, einfach einen guten Spieler, der dir auch das Selbstvertrauen gibt. Weißt du, ich glaube, wenn du an der Seite einem Major-Champion immer wieder in die Augen guckst, ist es was anderes, als wenn da irgendwie der Manager steht.
Ja.
Das hat eine andere Energie zwischen Spieler und Coach.
Wäre für mich ein Thema in Zusammenarbeit zwischen Ausrüster und Management. Dass die zwei sich zusammenschließen und Ausrüster vielleicht sagen, hey, komm, wir hauen einen für 5, 6, 8 Spieler. Den engagieren wir hier fest bei Target, Winmore, Red Dragon, was weiß ich. Und schauen dann mal mit den Managements, beteiligt euch oder wenn diese Situationen kommen, wir stellen euch den zur Seite und der kann euch helfen. Und je erfolgreicher dann diese Spieler mit diesem Betreuer werden, desto mehr wird dieses System sich dann auch durchsetzen.
Robby, es ist inzwischen 5, 6, 7 Jahre her. Ich hatte genau das vor und wir sind am Ende daran gescheitert, weil wir nicht den großen Sponsor gefunden haben, weil ich einen Sponsor finden wollte, der genau auch das bereitstellt, zu sagen, wir haben auch 2 Profispieler mit dabei, die wir bezahlen, die mitreisen. Es sind nicht nur die 5 Talente, die wir da irgendwie unterbringen. Ja. Ich sehe das ganz genauso. Wenn ich ein Team zusammenstellen würde, ich hätte 5 gute Talente dabei, noch 1, 2 Youngsters, die du mitziehst, die das Leben auf der Tour mitbekommen, mal als Zuschauer, mal als Trainingspartner, die würde ich mit da reinholen und dann machst du die gut. Dann hast du einen Psychologen dabei, du hast einen Spieler mit dabei und dann wird marschiert.
Genau. Mit den Spielern haben wir bei Mission und bei Target, weiß ich ja, da gibt es Daryl Fitton, der sich um die Jugend kümmert. Ja. Aber das ist noch nicht das, klar, er steht immer offen für Gespräche, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wie auch immer, das weiß ich schon. Aber das, was du und ich, glaube ich, meinen, sind wirklich vor Ort, da, wo die Action dann stattfindet.
Absolut.
Die Beobachtungen, auch die Kleinigkeiten, dass man dann auch einfach mal kurz sagt, hey, ich habe das Gefühl, dein linker Arm war beim zweiten Match einfach ein bisschen zu weit weg vom Körper. Versuch das wieder im nächsten Spiel ein bisschen besser zu machen.
Ja, oder auch, bevor das nächste Spiel kommt, kurz ans Practice Board, siehst du, achte mal hier drauf.
Ja.
Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist in anderen Sportarten ist das gang und gäbe. Und so wie ja auch viele andere Dinge aus anderen Sportarten ins Darts übertragen worden sind. Man hat sich ja jetzt beim Aufbau der Tour an der Tennistour, an der Golftour orientiert.
Ja.
Wird man sich auch dort an diesen Dingen orientieren, einfach weil es den Tennissport viel länger professionell gibt. Das ist ja der einzige Unterschied. Den gibt es halt 20 Jahre länger. Diese Erfahrung hat man noch nicht im Darts. Aber das wird kommen. Das wird kommen, bin ich mir auch
ziemlich
sicher.
Darüber reden wir ja schon seit 2 Jahren.
Ja.
Aber keiner hört auf uns.
Apropos Taylor und die alten Zeiten. Taylor leidet wohl richtig an Arthritis, hat wohl Hüftgelenkprobleme und schimpft und sagt, das geht wirklich nicht gut. Ich sage das, weil jetzt dieses Senior World Championship wieder anstehen. Ich bin ja sehr gespalten. Ich finde das ganz nett, und sehe mir auch die Matches ganz gern für 5 Minuten an, weil ich dann nochmal Bock habe, The Power ein paar Pfeile werfen zu sehen. Aber am Ende hält es mich dann doch nicht vor dem TV-Gerät oder vor meinem Rechner, weil es dann am Ende irgendwie spielerisch nicht gut genug ist. Aber es ist ja das Abschiedsjahr jetzt von Phil Taylor. Ich hoffe, dass er das irgendwie gut hinbekommt und dass die Hüfte ihm da keinen Streich spielt. Und er jetzt vielleicht dieses Abschlussjahr dann abbrechen muss. Es hat ohnehin nicht mehr so diesen prominenten Auftritt, ist ja klar.
Das Abschiedswahl war das Jahr 2018. Relativ gut ohne Taylor. Da war ja die große Frage, als er dann ging. Aber ich glaube auch schon während seiner letzten 2-3 Jahre hat man gemerkt, ey, so wichtig ist er nicht mehr. Natürlich ist er wichtig für den Sport als großer Champion, 78 Major-Titel, 100 TV-Titel, alle Rekorde, in allen Rekordlisten ist er irgendwo vertreten. Aber er ist jetzt 63 und macht das seit 30 Jahren oder über 30 Jahre. Also irgendwann ist dann auch mal gut.
Und das ist übrigens die coole Nachricht für die PDC. Also die PDC hat ja Vorteile auf der einen Seite, aber nicht nur Vorteile, wenn sie so einen Megastar haben, wie Van Gerwen es eine Zeit lang war. Weil du auf Van Gerwen auch nicht verzichten kannst, weil du den an jeder Ecke und an jedem Ende brauchst und den mit reinnehmen musst, so wie du Taylor auf jedes Turnier international mitgenommen hast. Der war immer der Botschafter des Sports und den wollten alle sehen und alle haben. Wenn du jetzt so viele gute Namen hast und von Humphries und MVG und Aspinall, die sind ja alle jetzt wirklich, und Peter Wright, die sind alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Jetzt kommt ein Luke Littler noch hinterher, geht natürlich das Standing und diese Ausnahmerolle des Michael van Gerwen verloren. Die hat er gerade nicht mehr. Der hat eine Zeit lang der PDC sehr genau gesagt, wann er wo spielen will und wer hin und so weiter. Der hat ein Wort mitgesprochen. Das wird er, glaube ich, nicht mehr können. Die Rolle hat er nicht mehr.
Es verteilt sich jetzt auf mehrere Schultern so ein bisschen.
Ja. Ist ja auch gesund für einen Verband. Ne?
Ich bin gespannt, wie er das verkraftet, er und sein Management, dass sich die Zeiten ändern, dass es vielleicht nicht mehr so den Eindruck macht, wenn er irgendwelche Dinge anspricht. Man hat es ja auch schon gesehen bei diesem Turnier, als er da aus dem Auto dieses wütende Interview gegeben hat, dass er da irgendwie, der Turnierdirektor nicht da war oder sonst so. Ja, hat er ja gemacht, aber es hat im Prinzip bei der PDC niemanden wirklich interessiert, dass er das jetzt so gesehen hat. Von dem her, also da sind keine Köpfe gerollt.
Ja, genau. Das ist spannend.
Deswegen.
Ja,
das ist echt spannend.
Das ist spannend und das ist Teil der neuen Ära, die wir gerade haben, die wir jetzt auch wiederholt angesprochen haben. Ich habe es auch nochmal jetzt gepostet, weil ich das tatsächlich so empfinde. Und wenn man die Kommentare liest, sagen sie immer, was hat denn Luke Littler bislang gerissen? Ich glaube, diejenigen, die das schreiben, die erkennen gerade nicht, was für eine Rallye der fährt, was für Verträge der bekommt. Der bringt Darts in Bezug auf Verträge und Aufmerksamkeit auf ein ganz neues Niveau. Das hat kein Van Gerwen gehabt. Der war keiner in einer großen Samstagabend-Unterhaltungsshow in England im Fernsehen. Luke Littler ist der Erste, der das macht. Ja. Diesbezüglich meine ich, das ist eine neue Ära und da geht es dann auch echt um viel mehr Kohle wird es gehen. Das wird alles nach oben gehen. Sponsorenverträge, das wird alles nach oben gehen. Also das ist die neue Ära, die ich damit angesprochen hatte, die du auch wiederholt angesprochen hast. Okay, Premier League, haben wir gesagt, Humphries zu gut, zu konstant. Du sagst gut, sogar, er knackt den Rekord jetzt und ist der Erste, der 4 Tagessiege nacheinander einfährt. Man fragt sich wirklich auch, wer soll ihn denn aufhalten? Ich weiß gar nicht, nächste Woche ist Belfast. Jetzt muss ich mal ganz schnell reingucken. Bist du schnell?
Belfast ist Nordirland, oder?
Belfast ist Nordirland. Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis von dir. Vielen Dank dafür. Und jetzt schauen wir mal eben.
Jetzt schauen wir mal eben. Mit viel Geschichte natürlich.
So, Belfast. Es geht auch. Humphries gegen Littler ist Match Nummer 1, Viertelfinale. Oh. Smith gegen Van Gerwen, Aspinall gegen Price und Cross gegen Peter Wright. Ja. Das ist der Abend Nummer 9, der dann sozusagen die zweite Hälfte der Premier League-Saison eröffnet. Die ersten 8 Abende waren es. Peter Wright wird sich sagen, okay, zweite Hälfte, jetzt nochmal Gas geben. Wenn er nochmal eine Rolle spielen will, wir sagen das jetzt schon seit 3-4 Spieltagen, aber jetzt ist Ende Gelände. Wenn es jetzt in den nächsten 2 Spieltagen nicht schafft, wird er keine Chance haben.
Und er hat
jetzt
auch eine gute Situation. Also wir haben jetzt hier die untere Hälfte. Aspinall, Price, Cross oder Wright werden im Finale stehen. Also ich glaube, das ist machbar. Oben sind dann natürlich, da ist Hauen und Stechen. Humphries, Littler, Smith und Van Gerwen. Das ist schon eine heftige Ansetzung für das erste Viertel, also für die ersten zwei Viertelfinals.
Ja.
Und es könnte auch sein, dass Littler jetzt so eine kleine Krise stürzt, die du ja heraufbeschwörst seit Wochen, Monaten. Da hast du sie endlich, bitteschön. Weil Humphries gegen Littler gewinnt, das, ist ja Littler ist das raus ist aus den
mies,
Top 4.
Das ist mies von dir. Das war immer so nur meine, halt. Das war halt meine Sorge. Das ist halt das, was ich sage, der Kerl ist 17 Jahre jung. Das wird halt kommen. Er wird ja nicht der erste Spieler sein, der keine Krise hat.
Definitiv, ja. Nein, das war jetzt ja auch nur so ein bisschen. Ich muss darauf rumreiten. Weil du dir ja auch nicht sicher warst, ob er in die Premier League gehört, ob man den nicht verheizt und so weiter. Der gehört in die Premier League.
Ja, definitiv. Das mag ja sein. Definitiv. Ich mag ja sein, ich hatte nur die Sorge, noch ist die Premier League ja nicht vorbei. Wenn er jetzt die zweite Hälfte abraucht, wirst du später sagen, oh scheiße, das war glaube ich ein bisschen früh mit der Premier League.
Ja.
Du wirst den Satz nicht sagen, weil du weißt, dass du es mir erzählen müsstest und das würdest du dir nicht eingestehen wollen. Aber so wäre es.
Nee.
Okay, also Belfast ist Spieltag 9 und wir kennen die Situation. Peter Wright bei 2 Punkten auf Platz 8, Price mit 5 Punkten auf Platz 7 und dann der Bully Boy mit 10 Zählern. Das ist schon eine viel, viel bessere Situation. Damit ist er auch in der Nähe eines Playoff-Platzes. Also wenn man jetzt so draufschaut, würde man sagen, der Kampf um diese 4 Playoff-Plätze wird zwischen 6 Spielern ausgemacht.
Ja.
Und ich will trotzdem den Price noch nicht abschreiben. Lass den mal 2 Abende jetzt in Folge gewinnen oder sowas. Das kann ja immer passieren. Wenn er halt nicht Luke Humphries wäre, dann könnte sich das natürlich auch noch eröffnen und auch den Peter Wright-Fans, die Hoffnung lebt. Die Hoffnung lebt. Das ist übrigens auch bei der Schneegesellschaft. Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ohne Hoffnung, also ihr wisst, was ich meine.
Aber sie stirbt, Emma, aber sie stirbt. Auch wenn sie zuletzt stirbt. Da gab es mal so einen hier, so ein Wirt, der hat ja seine Rechnung nicht bezahlt und hat er immer gesagt an der Theke, ja, Totgesagte leben länger, ich komme nochmal. Und dann hat irgendeiner an der Theke nur wieder erwidert, ja, aber auch Totgesagte müssen ihre Rechnungen zahlen, Jochen. Deswegen. Nein, aber was interessant ist, wenn Humphries das Spiel am Donnerstag gewinnt, dann ist er eigentlich durch. Dann hat er 24 Punkte, das hat in den letzten Jahren gereicht, um in den Top 4 zu bleiben. Und das wäre dann nach 9 Spieltagen schon relativ zügig das Ganze vonstatten gegangen.
Finde ich auch. Und damit kommen wir zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche geht an den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ich finde, wie Julian Nagelsmann jetzt den Kader neu bestimmt hat, wie der seinen eigenen Weg geht und wie er vor allem mental die Situation angeht im Vorfeld dieser beiden Spiele gegen Frankreich gestern Abend und gegen die Niederlande am Dienstag, finde ich sensationell. Weil immer wieder wird ja auch gesagt, man hätte diesen Druck, den man standhalten müsse und die Erwartungen wären so hoch und er befreit sich davon. Er sagt irgendwie, wir spielen alle Fußball, seitdem wir 3 Jahre alt sind und das ist das Schönste für uns und das Tollste für uns, was wir machen können. Und genauso werden wir es auch weitermachen. Und wenn wir keinen Spaß mehr daran machen, haben, dann hören wir einfach auf damit. Dann machen wir es nicht mehr, weil es gibt doch ganz viele andere Dinge im Leben, die auch ganz toll sind. Nur uns begeistert halt dieses Fußballspiel und das ist, glaube ich, eine Art und Weise, die sehr clever ist, so ein bisschen über die Dankbarkeit zum Sport jetzt den Dreh zu bekommen. Und jetzt muss man im Nachhinein sagen, das war ja sozusagen die Belohnung, dieses 2-0 bei einem EM-Favoriten Frankreich zu gewinnen. Das ist irgendwie aufgegangen. Aber was hat er für eine Kritik bekommen für die Kaderbenennung? Also er ist seinem Weg treu geblieben, mit großem Risiko. Das kann ja auch daneben gehen, da kriegst du es richtig auf die Fresse. Er hat Toni Kroos übrigens zurückgeholt. Auch das hat er geschafft. Auch das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und guter Schachzug. Also ich finde das cool. Ich finde das cool, wie er das angeht, wie er das auch rechtfertigt und wie er es hinbekommt, so die Erwartungshaltung mal wegzunehmen. Auch mit der Begründung, wir waren übrigens die letzten Jahre nicht erfolgreich international. Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass wir immer sofort Europameister werden müssen? Vielleicht werden wir es ja, das ist ja toll, aber wir müssen es ja nicht werden. Und so die ganze Herangehensweise finde ich cool, ist mental, finde ich, total spannend gelöst von ihm und hat er klasse gemacht und von daher bekommt er den Paulke der Woche.
Was ein Nagelsmann schon alles erreicht hat, jetzt auch noch den Paulke der Woche.
Puh.
Also.
Ja, das wird auch bei ihm, ich meine, sie bekommen ja alle diese große Trophäe dann nach Hause geschickt, ja. Das weißt du ja.
Ja, ich weiß,
bin mir sicher,
große
dass
Übergabe.
Das absolut. Er kommt
das Einzige,
ja,
was
du
mich
weißt ja, er kommt ja aus Landsberg, das ist ja hier um die
am
Ecke.
Lech.
Am
ja.
Lech.
Ja.
Da, wo auch Michael Unterbuchner herkommt zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Ja. Was mich ein bisschen bei ihm so fasziniert hat, als er diesen Job angenommen hat bei der Nationalmannschaft, der hat ja noch, glaube ich, 2 oder 3 Jahre Vertrag gehabt beim FC Bayern.
Ja.
Und hätte er wahrscheinlich das Vielfache von dem, was er jetzt beim DFB kriegt, einfach so gekriegt, ohne was zu tun. Aber er hat dann gesagt, nö, ich brauche eine Aufgabe, das ist geil, das ist ein Job, den kriegst du nicht jeden Tag angeboten. Und wenn ich auch finanziell quasi Einbußen mache, den mache ich jetzt. Und das hat den FC Bayern natürlich gefreut, die haben eine Menge Geld gespart jetzt die nächsten Jahre, aber auch, ich glaube, für den DFB auch ein richtiger Mann, gerade jetzt auch Umbruch, junger Mann, junge Spieler, kennt aber auch die große Welt des internationalen Fußballs oder hat sie kennengelernt und ist aber trotzdem noch frisch.
Und trotzdem, Robby, das ist auch ein mutiger Schritt. Damit kannst du auch ganz schön auf die Fresse fliegen. Wenn der in der Vorrunde der EM ausscheidet, dann war es nach den Bayern die nächste Pleite also, als Trainer. Und das geht ja schneller, als man es ahnt. Ne? Du weißt, wie der Sport manchmal ist.
Also Erich Ribbeck hat damals nicht mehr viele Jobs gekriegt als Trainer nach der
Nationalmannschaft. Ja, zum Beispiel. Guter Punkt.
Ja.
Und auch das mag ich so an Nagelsmann, der das aber als eine Herausforderung sieht. Das ist ja, wie wir so oft auch hier sagen, so oft die Sichtweise auf die Dinge, erzeugt das alles einen wahnsinnigen Druck. Oder denke ich mir, das ist geil, ich weiß, wir haben verdammt gute Kicker, sie funktionieren gerade noch nicht zusammen, das kriege ich aber hin, das werden wir irgendwie schaffen und dann spielen wir eine geile EM und dann bin ich der Trainer und ich kann das formen. Also das als Herausforderung, als Challenge anzunehmen, auch in dieses Risiko zu gehen, vielleicht falle ich aber auch voll auf die Fresse, das kann auch passieren. Das ist super. Also ich mag
auch
das total.
Auch Dinge klären, auch diese Diskussion mit dem Torwart. Ja, Manuel Neuer hat sich verletzt, wird wochenlang ausfallen, ist für mich aber kein Grund. Er ist trotzdem die Nummer 1. Wenn er fit ist, wird er spielen. Und die ganze Republik sagt, ey, der Ter Stegen ist so gut, den musst du drin behalten. Nee, diese Diskussion geht ja gar nicht ein. Punkt, entschieden, das ist meine Entscheidung, bei der bleibe ich und wir brauchen nicht mehr drüber reden. Ende.
Ja, und Ter Stegen war auch gestern sensationell. Nur ich glaube, die sind einfach beide so gut, dass es völlig wurscht, wenn einem Tor steht, weißt du? Dann hältst du halt zu Neuer. Sehe ich auch so. Aber auch geklärt, damit Haken hinter und keine Diskussion mehr. Und
Ja, genau das meine ich.
Ja, das war der Paulke der Woche. Mehr hatte ich heute eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Schon wieder Fußball. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Aber das war einfach jetzt Thema und
Lass uns über die Belgier reden. Die Belgier, ich weiß nicht warum, aber die können nicht stillhalten. Jetzt kommt auch noch Mike de Decker, der ja in diesen kleinen Prügelskandal mit Kim Heibrechts verwickelt war, um die Ecke und sagt, Peter Wright hätte niemals in der Premier League spielen dürfen. Dass Chris Doby da hätte spielen sollen und dass er das nicht versteht. Und ich sage, also Mike, bei aller Liebe, Peter Wright ist European Darts Champion. Er hat ein European Tour Turnier gewonnen. Das hat Chris Doby eben nicht geschafft in der vergangenen Saison. Ja, er hat eine gute WM gespielt, aber die hat eben nicht gereicht. Ist zusammengefallen gegen Rob Cross bei der WM, muss man ganz klar sagen. Völlig eingeknickt, auch mental und an Bord. Und mich wundert immer nur, dass die Belgier, die müssen immer irgendwie auffallen. Das ist wichtig.
Weißt du, wer Mike de Decker danach gefragt hat? Wer fragt denn Mike de Decker danach, ob Peter Wright ist?
In dem Podcast, da wurde halt drüber geredet.
Okay.
Also, dann hat es ja schon Relevanz. Wenn in einem Podcast drüber geredet wird, dann ist es natürlich sehr relevant.
Dann schaue ich jetzt in dieser Sekunde ganz anders auf die Situation. Ich frage mich halt nur, wie kommt Mike de Decker darauf, sich diesbezüglich zu äußern? Ich finde, er hat einfach...
Im Gespräch eben. Wahrscheinlich denkt sich auch, keine Ahnung, irgendwer von den deutschen Spielern, wie kommen dann der Paulke und der Marjanovic drauf, sich diesbezüglich über uns zu äußern? Aber das ist eben so.
Ja, wir gründen halt einen Podcast.
Genau, wir reden über euch. Nein. Und ansonsten, aber auch wieder ein kleiner Skandal. Aline de Graaf und Anka Zylstra, die ist jetzt nicht so eine große Nummer, aber Aline de Graaf hat ihren Rückzug aus der Damen-Nationalmannschaft der Niederlande bekannt gegeben, weil sie sich weigert, mit Noah Lynn van Leuven im Team zu spielen. Und das ist jetzt schon so eine Bombe, die da geplatzt ist. Und wir haben ja schon drüber geredet, auf der Damentour gibt es ja viel Kritik an Noah Lynn van Leuven. Und jetzt hat es mal wirklich gekracht. Also das ist schon heftig. Also
das ist ja
in den Niederlanden schon ein großes Ding, Nationalteam zu spielen. Das ist immer noch sehr traditionell. Und wenn dann eine große Spielerin wie Aline de Graaf sagt, ich gehe da jetzt raus aus diesem Grund, dann weißt du auch Bescheid, wie ihre Meinung ist zu der Thematik Noah Lynn van Leuven.
Ja, offensichtlich.
Die am Wochenende ein Turnier gewonnen hat.
Wollte ich gerade sagen.
Beeindruckend.
Ja. Es gab ja zwei Turniere. Das eine wurde von Fallon Sherrock gewonnen, das andere von Noah Lynn van Leeuwen. Also keine Siege der Bo Greaves, das sei auch mal gesagt, die ja sonst immer alles gewonnen hat. Ja, und du hast vollkommen recht. Das ist natürlich eine große Nummer. Ich finde das irgendwie, um ehrlich zu sein, schade, da das Frauendarts immer größer, einen immer größeren Stellenwert bekommt. Das Frauendarts wird immer ernster genommen. Man schickt immer mehr Frauen rein. Man will die Frauen mit integrieren auf der Tour. Ich weiß nicht, ob das so ein Schritt zurück ist von Aline de Graaff. Aber das soll sie selber wissen.
Einstellung.
Das ist ihre Einstellung.
Die müssen wir ja genauso respektieren wie die Einstellung von Noah Lynn van Leeuwen. Deswegen schwieriges Thema, weiß ich. Wir zwei sind auch Männer. Wir wissen nicht, wie Frauen da in der Hinsicht ticken. Ich vertraue da einfach mal auf die Frauen und ihre Dinge. Es gibt ja auch viele Unterstützerinnen von Noah Lynn van Leeuwen, muss man auch ganz klar sagen, die sich dahinter sie stellen. Da kein Thema. Aber ich finde es jetzt auch allgemein auch interessant, dieses große Top-Ding zwischen Sherrock und Greaves ist aufgebrochen. Wir haben jetzt hier mit Noah Lynn van Leeuwen nochmal jemanden. Wir haben Mikuro Suzuki ja sowieso immer mit dabei. Es wird langsam interessant und bringt natürlich auch Schlagzeilen, muss man auch ganz klar sagen. Solche Themen sind ja Klickmagneten, also natürlich. Das wollen ja die Leute. Und auch für uns natürlich interessant, darüber zu reden. Bin gespannt, wie das weitergeht. Wir hatten im Snooker letztes oder vorletztes Jahr auch so eine Thematik. Auch ein Transgender hat mitgespielt, plötzlich sehr gute Ergebnisse gewonnen, da ein paar große Turniere gewonnen. Und dann kam tatsächlich der Moment, als sich eine Frau geweigert hat, gegen sie zu spielen. Das war, glaube ich, also die Person, um die es ging, Transgender, war Jamie Hunter, heißt die, glaube ich. Könnte vielleicht im Darts auch irgendwann mal so weit kommen, dass irgend bei einem Women's Series Turnier dann eine sagt, nö, gegen die spiele ich nicht. Und dann wird es natürlich immer heikler, das Ganze. Wobei ich ganz sagen muss, den Shit, den Noah van Leeuwen da abkriegt teilweise, also in der Szene wahrscheinlich wird das außerhalb von Social Media noch viel heftiger sein, als auch in Social Media, den möchte ich nicht haben.
Nee, absolut.
Ja.
Du, und ganz kurz noch, weil es die einzige deutsche Starterin in der Women's Series war, Silke Lowe, The Raven. Hat im letzten Jahr auch ein Achtelfinale in der Women's Series mal erzielen können, ist jetzt in der dritten Runde einmal raus gegen Dobromyslova knapp mit 3-4, dann in der zweiten Runde an der Irin McCormack gescheitert. Ist ja eine ganz interessante Type, weil die im American Football, im Fußball und im Darts Bundesliga spielt. Das ist so ein bisschen der Colin Osborne, du erinnerst dich, des Frauendarts. Colin Osborne, das war mal so geil, Jojo-Weltmeister. Tischtennis.
Was?
Ja, Tischtennis-Profispieler, der war ja so in 3-4 so Randgeschehnissen, war der ganz vorne mit dabei, so ein Multitalent. Im Darts hat es dann irgendwann nicht mehr ganz
gereicht. Wie hast du das jetzt rausgekriegt mit Silke Lowe?
Ich habe einfach mal ein bisschen im Internet gelesen. Es gibt das Internet.
Okay. Ja, dann mal Hut ab. Also das ist schon auch ein gut gefüllter Terminplan dann bei ihr.
Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt nicht, dass sie das parallel spielt, aber ich glaube, so habe ich das verstanden. Also sie hat mal.
Also schon so eine Frau, die dann, wenn sie was anfängt, dann macht es richtig. Dann wird all in und dann...
Ja, und Sportlerin durch und durch offenbar. Ne? Ja. So, das ist gut. Cool. Ja, finde ich sehr auch. Gut. Ja. Das war die Women's Tour.
Ja.
Und Fallon Sherrock, wie gesagt, jetzt auch mit guten Auftritten. Ja. Ich finde, da sind wir auch immer gespannt, wie so ihr Jahr laufen wird, das Jahr 2024.
Ich hatte das nicht auf dem Schirm, das ist ja eine Rolling Order of Merit. Das heißt, wenn dieses Women's World Matchplay kommt im Juli, da werden noch Ergebnisse vom vergangenen Jahr mit reingerechnet. Also es ist nicht, dass es wieder einen Cut gibt am Anfang des Jahres, sondern es geht immer weiter. Deswegen da noch, klar, Bo Greaves weit in Führung. Aber ich bin gespannt, wie es dann am Ende des Jahres wird. Das wird dann schon so ein Vierkampf, glaube ich, geben. Oder vielleicht sogar ein Fünfkampf mit Katie Sheldon, die ja auch ein Halbfinale und Finale erreicht hat auf der Women's Series. Um diese WM-Startplätze, Grand-Slam-Startplatz, ganz klar. Und dann, also ich finde auch, das wird immer größer. Und 2000 Pfund, ich bin immer noch echt
beeindruckt. 240.000 werden insgesamt ausgeschüttet. Ja. Das ist echt schon
heftige Summe. Viertelmillion Pfund ist viel. Und
es waren jetzt über 100 Starterinnen dabei. Ne? Also es wurde im 128er Feld sozusagen gespielt. Also auch das ist klasse.
Die Women's Series kommt ja auch nach Deutschland. Ja. Vielleicht auch mal für alle weiblichen Zuhörerinnen, die jetzt hier sind. Ihr könnt euch da anmelden. Also das ist überhaupt kein Problem. Ist ein offenes Turnier. Ihr müsst nicht Mitglied oder sonst irgendwo sein. Ihr bezahlt euer Startgeld und spielt damit. Also gerne die Erfahrung mitnehmen. Das macht echt Spaß. kann ich euch sagen. Und ihr seht dann, ihr spielt dann an den Bordanlagen mit Bo Greaves, Fallon Sherrock, Silke Lowe, wie auch immer. Ihr könnt das dann hautnah miterleben. Und fände ich, ja, also wer sich da traut, gerne immer rein.
Ja, fände ich auch gut. Das war viele, hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, ne, dass wenn in Hildesheim gespielt wird, ist natürlich deutlich mehr deutsche Starterin gibt, weil logischerweise die Anreise ja auch ein Kostenfaktor ist und viel simpler ist.
Viele trauen sich auch nicht. Viele hätten vielleicht auch das, hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass Steffi Lück zum Beispiel da nicht mehr eingestiegen ist in die Women's Series. Ja. Die hatte ich immer so im Kopf als, ja, die spielt einen guten Dart.
Ja, und, ich habe auch nochmal geguckt, jetzt so Silke Lowe verliert mit 3-4 gegen Dobromyslova und spielt ein 62er Average.
Da gibt es viele in Deutschland, also da fällt mir jetzt Irina Armstrong ein, vorneweg ist ja eine ganz erfolgreiche Spielerin. Klar, Heike Ernst spielt nicht mehr, das ist mir schon klar, glaube ich zumindest, dass sie nicht mehr spielt. Aber so die Kategorie, oder hier aus Berlin, Steffi Rennoch, die ja auch eine sehr gute Dartspielerin ist.
Ja.
Die werden sicher nach Hildesheim kommen, aber allgemein, ich fände das cool, wenn da die ein oder andere nochmal richtig das Risiko fährt. Und vom Finanziellen her, du kannst da schon ordentlich Geld verdienen. Also die Kosten kannst du gut einspielen, wenn du gut mitspielst.
Ja.
Ja.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Was machst du heute noch so am Sonntag? Wir haben jetzt gerade 13 Uhr.
Ich gehe heute noch zum Kindertheater mit den Kids.
Welches Stück?
Pettersen und Findus.
Oh, sehr gut.
Kennst du die Geschichte?
Ja, oft vorgelesen. Die Bücher kenne ich auch, natürlich.
Ja, deswegen, wir gehen heute dahin. Nur gespannt. Ist ja oft so, wenn man ein Buch liest oder Geschichten, dann hat man eine andere Vorstellung von dem, was dann im Film oder im Theater passiert. Ob sie nicht zu enttäuscht sind oder das nicht so interessant finden und dann doch lieber das Buch lesen. Wobei das Buch ist ja auch bebildert und so weiter. Da hat man ja schon eine ganz gute Vorgabe quasi. Aber da gehe ich hin. Ja, und ansonsten habe ich nicht viel vor. Morgen ist wieder Montag. Da wird wieder gearbeitet natürlich. 6 Uhr geht's los. Und ich bin froh, dass wir heute ein bisschen früher aufnehmen. Aber natürlich, ja, werde noch ein bisschen rumscrollen, im Internet schauen, wie Mike Tysons Training läuft. Der steigt wieder in den Ring. Finde ich geil. Dieser andere Typ, keine Ahnung, Jake Paul, anscheinend lebensmüde. Nicht ganz bei Sinnen, aber gut.
Robby, mir fällt gerade noch ein, ich fand das total interessant. Habe ich gestern irgendwie bei Instagram gehört und würde ich gerne mal zum Besten geben. In Japan gibt es ja diese Meisterköche. Ja. Und wenn du auserkoren bist, ein Meisterkoch zu werden, gehst du ja eine mehrjährige Ausbildung rein. Meisterköche behandeln ihre auszubildenden Meister so wie Meister. Also sie verhalten sich so respektvoll denen gegenüber, wie sie das später auch erleben werden.
Ja.
Also nicht nach dem Motto, ich halte dich erstmal klein und jetzt musst du erstmal ran und jetzt schnibbelst du erstmal dein Gemüse und wenn du das alles gemacht hast, wirst du vielleicht mal Meister. Nein, sondern der wird wie ein Meister letztlich schon von Anfang an behandelt. Das finde ich so geil und das poppte bei mir am Jugendturnier nochmal auf, so ein bisschen die Frage, wie gehst du mit jungen Spielern um? Die dürfen natürlich nicht durchdrehen, ne? Weil sie noch keine Meister sind. Aber ich finde das ja generell richtig, dass du vom Mindset her dich so verhältst, wie du gerne mal sein möchtest. Also weißt du, ich muss eigentlich vom Kopf her ein Weltmeister sein, um irgendwann Weltmeister zu werden.
Ja.
Das ist ja nicht einfach, aber das steckt ja dahinter. Das steckt ja hinter dieser Philosophie der japanischen Meisterköche. Finde ich ganz cool, um ehrlich zu sein.
Wir haben ja eine andere Kultur in Deutschland. Diese Azubi-Kultur ist ja eine ganz andere.
Ja, absolut. Azubi, darum komme ich drauf.
Fegt die Halle, der Azubi schnibbelt das Ding, der Azubi kriegt immer wieder eine auf den Deckel. Ist nichts und wird auch nach der Ausbildung, wenn die gleichen Kollegen da sind, auch immer der Azubi bleiben in der Firma.
Ja.
Das ist ja eine ganz andere Kultur als die, die du gerade so ein bisschen beschreibst. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, wobei ich trotzdem der Meinung bin, es sollte so ein bisschen Autorität gegenüber, gegenüber dem Lehrmeister da sein.
Also das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das angehende Meisterköche, die haben ja, weißt du, die werden ja mit der gleichen Haltung ihrem Meister gegenübertreten.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, bei diesen Meisterköchen, die diese Ausbildung anfangen, das sind schon Köche,
absolut.
Die sind schon ganz anders. Bei ganz jungen Menschen
Talente.
Ist es nochmal was ganz anderes. Die brauchen so ein bisschen so die führende Hand. Deswegen, ja, keine Ahnung, früher hat man auch gesagt, Bundeswehr, diese Wehrpflicht war nicht schlecht für viele junge Männer, dass sie da mal so ein bisschen Disziplin lernen und ein bisschen Ordnung ins Leben kriegen.
Aber jetzt, weißt du, wenn ich einen jungen Spieler habe und dem im Training die ganze Zeit sage, um ihn zu motivieren, wie schlecht er eigentlich ist und wie viel besser er noch werden muss, ist das, glaube ich, für sein Selbstvertrauen am Oki nicht so wahnsinnig gut. Und wenn ich ihn eher dahin bringe nach dem Motto, du bist echt gut, mach das noch, weißt du so, das ist klasse, wie du es machst, glaube ich, wird er viel lockerer und viel besser an Bord funktionieren können und spielen können als andersherum.
Weißt du, was mein erster Tipp wäre für alle jungen Spieler, die da so ein bisschen gut sind und die da nach oben pushen? Mein allererster Tipp wäre, Finger weg von Social Media. Lass es einfach. Es wird dir nichts bringen, es bringt dich nicht weiter. Und wenn, dann soll es jemand anderes für dich machen, aber geh da raus. Das ist nicht das, warum du Dart spielst oder Sport machst.
Ja, ist gut. Vor allem, du brauchst selbst keine Selbstdarstellung zu machen. Das sollen Profis machen.
Lass die Pfeile für dich sprechen. Lass die Pfeile für dich sprechen.
Ja, absolut.
Mehr muss es nicht sein.
Lass die Pfeile für dich sprechen. Das ist genau der richtige Satz, mit dem wir Folge Nummer 190 von Game On abschließen können. Habt eine gute Woche. Es war ein entspannter Sonntagmittag, Robby. Vielen, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag, Elmar. Und danke. Und ansonsten...
Game On, würde ich sagen.
Game On, ja. Jake Paul, du tust mir jetzt schon ein bisschen leid. Ciao, ciao.
Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.